Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost, auch wenn gerade die Waffen schweigen. Die alte Freundschaft mit den USA scheint nicht mehr zu gelten. Und dann ist auch noch das Benzin so teuer. Und Einkaufen und Urlaub kann sich auch bald keiner mehr leisten. In diesem Umfeld versucht die Bundesregierung, gute Politik zu machen. Die ganze Woche schon besprechen wir hier morgens einzelne Schwerpunkte. Wirtschaftswachstum hatten wir oder Bürokratieabbau gestern. Sind alles die Ziele von CDU, CSU, SPD, die sie in ihrem Koalitionsvertrag vor einem Jahr festgehalten haben. Und da geht es auch um sozialen Zusammenhalt und einen handlungsfähigen Staat. Das kann ich besprechen mit Dr. Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der Universität Hamburg. Guten Morgen, Frau Reuschenbach.
Guten Morgen.
Fangen wir mal ganz praktisch mit dem Benzinpreis an. Die 12-Uhr-Regel an der Tankstelle hat nichts gebracht und der Bundeskanzler und der Finanzminister, die reden jetzt irgendwas über Kartellrecht. Wie gut sind die beiden als Krisenmanager?
Ja, sie haben ja gerade die Brücke zum Koalitionsvertrag gebaut und da kann man sehen, man kann sich hehre Ziele setzen, aber dann holt einen eben die politische Realität ein. Also alles, was man sich damals vorgenommen hat mit Blick auf gesellschaftlichen Zusammenhalt, hat jetzt eine ganz neue Dimension bekommen mit dem Krieg im Iran beziehungsweise im Nahen Osten insgesamt. Ich würde sagen, das Krisenmanagement ist nicht sonderlich gut momentan, was nicht heißt, dass man gleich sozusagen rigide in den Markt eingreifen müsste, wie es andere Länder tun. Da gibt es ja durchaus auch unter den Ökonomen unterschiedliche Ansätze. Aber es geht vor allen Dingen darum, wie vermittle ich eigentlich das, was passiert, in die Bevölkerung und bin ich in der Lage zu zeigen, dann, wenn zum Beispiel wie die 12-Uhr-Regel Dinge nicht greifen, dann habe ich auch andere im Köcher, mit denen ich unmittelbar reagiere. Kartellamt ist eine Möglichkeit. Aber das dauert natürlich wieder und ich glaube, wir sind an einem Punkt jetzt nach fast 6 Wochen, in dem Menschen sagen, es darf jetzt nicht mehr lange dauern, weil für viele sind diese Preise tatsächlich existenziell.
Die Mineralölkonzerne haben uns alle in der Hand und die Politiker gucken nur zu. Denken das die Menschen?
Ja, das ist nicht ausgeschlossen, dass das einzahlt auf solche Einstellungen oder sozusagen so diese Idee, da gibt es irgendwie übergeordnete fremde Mächte, in dem Fall Kartelle, Konzerne, aber auch die Politik, die sich kaufen lässt, die auch selber mitverdienen will an den Steuern, an den Zapfsäulen, das darf man ja nicht vergessen, es sind auch Steuereinnahmen des Staates, um die es da geht. Das würde solchen oft eben populistischen Weltbildern ganz sicher Vorschub leisten und wir haben ja gesehen, die sind ohnehin stark. Und was vor allen Dingen stark ist in unserer Gesellschaft, ist der Eindruck, dass Politik nicht in der Lage ist, große Probleme zu lösen, sich also nicht handlungsfähig zeigt. Und das ist für eine Demokratie in der Tat gefährlich. Und diesem Eindruck muss man entgegenwirken.
Und wie entscheidend kann so etwas wie der Spritpreis in der Bevölkerung werden? Oder was Sie angesprochen haben, die Einnahmen des Staates. Da gab es ja gestern schon Berechnungen, wie viel der Finanzminister im März eingenommen hat, zusätzlich bei den hohen Spritpreisen. Bringt sowas die Menschen gegen die Regierung auf, generell gegen das System, System in Anführungszeichen, oder wenden Sie sich ab, verkriechen sich in Ihrer Nische?
Naja, wir sind ja alle sehr individuell und insofern würde ich sagen, von allem wird was dabei sein. Es gibt Menschen, die resignieren, die das Gefühl haben von Ohnmacht, von Aussichtslosigkeit, dass man sowieso nichts beeinflussen kann. Aber es gibt auch die, die im Grunde die Disruption fordern, die den Eindruck haben, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und dann ist eben auch alles erlaubt. So ist dann das Bild. Und wir haben ja auch durchaus, wenn Sie an andere Länder denken, man könnte so für die Gelbwestenbewegung in Frankreich denken beispielsweise auch schon erlebt, dass sowas in der Lage ist, politisch zu mobilisieren, Menschen auf die Straße zu bringen. Für unser Land im Besonderen sehe ich vor allen Dingen das Risiko, dass es im Grunde einen Trend, den wir jetzt seit längerem sehen, nämlich erodierendes Vertrauen in die Institutionen der Demokratie, in ihre Verfahren, nochmal verstärkt. Und das ist etwas, was wir uns nicht leisten sollen oder leisten können wollen. Ja. Und gleichzeitig gilt natürlich auch, dass wir, nicht, also ich würde davor warnen zu sagen, die Politik muss jetzt einfach liefern und dann läuft das irgendwie. Denn es ist ja auch so, dass eine solche Krise auch für die Politik nicht antizipierbar ist. Also auch die muss neu justieren, wenn sie in einer Krise Politik macht.
Sind wir zu schwerfällig? Also ist unsere derzeitige staatliche Ordnung zu schwerfällig, um in dieser komplexen, schnellen Welt noch mitzuhalten?
Nein, das würde ich nicht sagen. Wir sehen zwar, dass wir an ganz vielen Stellen das brauchen, was Sie gestern besprochen haben, also Planungsbeschleunigung, Bürokratieabbau, Agilität. Aber wir haben auch gesehen, denken Sie nur mal an die Entscheidungen während der Corona-Pandemie, der Finanzkrise und anderer großer Krisenlagen weltweit, dass wir sehr wohl häufig auch sehr schnell und zügig Entscheidungen treffen können. Der Punkt ist nur, gerade bei der Pandemie sehen wir heute, dass sich die im Nachhinein nicht immer bewähren. Also ich würde auch da sagen, es mag durchaus sein, dass wir jetzt hier und da schnellere Entscheidungen bräuchten. Aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass das sozusagen das Allheilmittel ist, sondern dass sich durchaus bewahrheiten kann, dass dann sich im Verlauf der Zeit zeigt, dass man womöglich doch besser noch mal einen Moment länger drüber nachgedacht hätte.
Okay, also sind die Instrumente, die wir haben, sind die immer noch die richtigen? Sie haben ja eingangs gesagt, ja, so ein Koalitionsvertrag, ja, warum schreibt man den? Also das haben Sie jetzt nicht gesagt, aber ich führe jetzt den Gedanken fort. Warum schreiben die überhaupt noch einen Koalitionsvertrag, wenn die Welt sich so schnell ändert? Also braucht es noch einen Koalitionsvertrag und braucht es diese Politiker oder braucht es eher diese Manager-Typen, die morgens noch nicht wissen, was sie mittags zu entscheiden haben?
Also natürlich liegt die Wahrheit wissenschaftlich immer in der Mitte. Meine Antwort wäre, Koalitionsverträge sind ja Absichtserklärungen. Sie sollen sozusagen die Idee für eine Koalition begründen. Das ist grundsätzlich wichtig. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es hilfreich wäre, dass man neben diesen großen, umfangreichen Dokumenten in so 10-Punkte-Plänen von mir aus denkt und sagt, okay, das sind die großen Bausteine, die wir im ersten Jahr erstmal angehen wollen, um sozusagen das Ganze irgendwie ein bisschen handhabbarer zu machen, ein bisschen mehr runterzubrechen. Und dann würde man auch sehen, dass ja sehr wohl in diesem ersten Jahr trotz aller Krisen der Welt in dieser Koalition auch schon vieles bewegt wurde, aber eben aus Sicht vieler Menschen noch nicht genug. Und ja, dafür bräuchte es sicherlich manchmal ein bisschen mehr vom Typ her Menschen, die sozusagen mit so einem unternehmerischen Geist daran gehen. Aber ich würde auch wirklich davor warnen, Politik quasi zu einer Art Business Case zu erklären, wie das ausgehen kann. Das sehen wir gerade, wenn wir das Handeln des US-Präsidenten uns anschauen. Und das ist, glaube ich, wirklich das Letzte, was unserer Demokratie gut täte.
Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.